Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, dann hätte ich auch noch kurz was zu sagen. Und zwar habt ihr oder haben Sie die Möglichkeit danach das Buch, also wir werden erstmal kurz vorlesen, dann werden wir ein bisschen Frage-Antwort machen und danach könnt ihr gerne das Buch erwerben und auch noch handsigniert. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt weiter an die Autorin Bianca Perez.
Wo das Eingreifen von meiner Seite aus beginnt, wo ich angefangen habe, mich einzumischen, um mal einen groben Überblick zu verschaffen. Mit Michaels Verlegung in die Klinik Nettegut in Weißenturm wurden meine bereits bestehenden Zweifel immer größer. Die Idee, nun endlich irgendwas unternehmen zu müssen, wurde immer drängender. Außerdem hätte ich mich und mein Gewissen, wenn etwas passieren würde, hätte mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Wir hätten und haben jeden Tag Angst, dass der Anruf kommt und Michael sich etwas angetan hat. Oder ihm etwas angetan wurde. Ich habe daher angefangen, mich intensiver mit der Thematik Psychiatrie zu beschäftigen. Eröffnete eine Facebook-Gruppe und suchte im Internet nach vergleichbaren Fällen. Es war mir zwar bereits bewusst, dass solche Behandlungen menschenunwürdig sind, aber bis zu jenem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie viele andere Opfer es noch so ergangen ist oder ergeht. Ich recherchierte zuerst über die Rheinhessen-Fachklinik in Alsey und fand sofort eine Website, die mein Interesse weckte. psychoopfer.de. Dort ging es um ein Buch, welches die Diplompsychologin Eva Schwenk geschrieben hat, Fehldiagnose Rechtsstaat. In dem Buch werden 28 Fälle allein aus der Rheinhessen-Fachklinik dokumentiert. Frau Schwenk hat sie als damalige Betreuerin aufgedeckt und versucht, die Missstände anzuzeigen. Nachdem ich viel hin und her überlegt hatte, schrieb ich Eva Schwenk an. Denn erst ihr Buch hat mich dazu gebracht, das System zu hinterfragen und Michael ernsthaft helfen zu wollen. Sie bestärkt mich darin und unterstützt mich. Irgendwann wurde auch die Klinik darauf aufmerksam, sowie auch auf Michaels weitere Unterstützer, die es durch ständiges Anrufen der Klinik möglich gemacht haben, dass wir von einer erneuten Isolation oder Fixierung erfuhren. Er durfte sich daraufhin zumindest einmal täglich melden, damit die Klinik nicht weitere Anrufe erhielt. Dann drohten sie ihm sogar, dass er mich lieber zum Aufhören oder Schweigen bewegen sollte, sonst könne mir vielleicht etwas passieren. Michael hat dies tatsächlich versucht und mir am Telefon beharrlich klargemacht, ich solle aufhören, ich solle glücklich sein, ich solle mein Leben leben, er könnte das alleine schaffen. Ich wäre nicht stark genug, so eine Unterbringung zu überstehen, er aber schon. Er wisse bereits, wie es läuft. Ich machte trotzdem weiter, denn ich weiß, alleine würde er das nicht schaffen. Der Termin für die nächste jährliche Anhörung kam viel zu spät und auch das Gutachten wurde 10 Monate zu spät bestellt. Das Gutachten von Lutz Mittelbach war eine Phrase und eine Frechheit an sich, eine 5-seitige Kopie der Stellungnahme aus der Klinik, die keine Diagnose erhielt. Zusammen mit Doris Neuberger, einer Unterstützerin aus der Facebook-Gruppe, schrieb ich hierzu eine Stellungnahme, mit der wir das Gutachten widerlegen konnten. Die Anhörung an sich verlief positiver als erwartet. Der Gutachter konnte weder eine Psychose bestätigen noch eine Gefahr zur Gewalt feststellen, da Michael während der 7 Jahre in der Klinik und im Freigängerstatus niemanden angefasst hatte. Sein ehemaliger Chef war bereit, ihn sofort wieder einzustellen, somit hatten wir große Hoffnung. Doch sie wollten Michael nicht entlassen, ohne vorher mit Neuroleptika behandelt zu werden. Denn dies würde beweisen, dass sie ihn 7 Jahre lang willkürlich gefoltert haben. Sie können ihn nicht sprechen und greifen deshalb täglich zu schlimmeren Methoden. Aber wie lange soll das noch so gehen? Wie lange kann Michael das noch aushalten? Oder wie lange wird es dauern, bis Schlimmeres passiert? Er ist kein schlechter Mensch, sondern ein junger Mann, der nie eine Chance hatte, selbstständig nach seinen Vorstellungen zu leben. Er möchte einfach nur arbeiten gehen, nach Hause kommen, vielleicht irgendwann eine Familie gründen. Aber all diese Wünsche werden ihm verwehrt. Für uns als Familie ist es das Schlimmste, dass wir ihm nicht wirklich helfen können. Meine Eltern verzweifeln, sie wünschen sich ihr Kind in Sicherheit. Was muss denn noch passieren, frage ich mich, damit alle aufwachen. Wie viele müssen ihre Kinder, Geschwister, Mann oder Frau auf diese Art verlieren? In diesem Land werden Menschen gefoltert, gepeinigt, gebrochen und das vor den Augen der Öffentlichkeit legalisiert durch Gesetze wie den Paragraph 63, der sich nicht an die Menschenrechte halten muss. Denn was hinter den Mauern der Psychiatrie passiert, stellt niemand in Frage. Generell gilt es als Tabuthema. Aber an alle Angehörigen eines Menschen mit ähnlichem Schicksal appelliere ich, vergesst eure Scham und eure Bedenken. Geht an die Öffentlichkeit, informiert euch. Jede Scham, die ihr empfinden mögt, ist nichts im Vergleich zu dem, was der Patient in der Psychiatrie erleben muss. Wir müssen aufhören zu heucheln und uns stattdessen für unsere Lieben einsetzen. Deshalb schreibe ich dieses Buch und habe alle Scham hinten angestellt. Ich möchte, dass die Welt erfährt, was mit Michael gemacht wird, ungestraft vor den Augen der Öffentlichkeit. Während dieser aufwühlenden Zeit gingen mir so einige Gedanken und Fragen durch den Kopf, die ich immer mal wieder aufgeschrieben habe. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich angefangen, öffentlich aktiv genau gegen dieses Unrecht vorzugehen. Ich habe viele Menschen kennengelernt und ebenso viele ähnliche Schicksale. Allein durch die sozialen Netzwerke war es mir überhaupt möglich, mit dieser Arbeit zu beginnen. Ich bin in das Thema reingestolpert wie ein Elefant in den Porzellanladen und nur dank der Unterstützer in der Facebook-Gruppe ist es mir gelungen, mit der Zeit zu verstehen. Je länger ich mich damit beschäftigte, umso mehr Zusammenhänge konnte ich erkennen. Und umso aktiver konnte ich irgendwann selbst agieren, zumindest in manchen Belangen. Doch bis heute bin ich auf die Gruppe angewiesen und froh darum, denn so oft hat gerade die Gruppe geholfen, dass wir wieder mit ihm reden konnten oder auch mir, um den Mut nicht zu verlieren. Das wäre ohne all diese tollen Menschen sicher schon lange der Fall gewesen, denn der Gegner, mit dem man es hier aufnimmt, ist gigantisch. Und vor allem hat einen Großteil der Meinungen auf seiner Seite. Einfach war und wird es nie sein, aber ich habe es auch niemals bereut, denn es ist wichtig und richtig, gegen aktives Unrecht vorzugehen und es zu bekämpfen. Mag sein, dass ich vielleicht nicht alles erreichen werde, was ich mir wünsche, aber zumindest schaue ich nicht untätig zu. Das letzte Jahr hat mir ungeheuer viel abverlangt, auch wenn ich weiß, dass etliche Angehörige schon viel länger kämpfen. Es kam eine Flut von Informationen und Ratschlägen, aber auch von Zurückweisungen und Beleidigungen auf mich zu. Nicht zu vergessen die ganzen Misshandlungen, die an Michael begangen wurden. Und die Patientenakte, die Furchtbares offenbarte. Dazu mein Vollzeitjob, meine Familie, mein Freund, mein Freundeskreis. Es bleibt so gut wie keine Zeit, mal an sich zu denken oder etwas mit dem Partner zu unternehmen. Immer wieder gab es Ereignisse, die lange geplant waren, aber von unerwarteten Sanktionen der Klinik durchkreuzt wurden, die geregelt werden mussten. Doch hier geht es um meinen Bruder und nicht nur um ihn. Es geht um die ganze Familie. Meine Eltern leiden sehr unter Michaels Unterbringung. Sie fühlen sich hilflos. Ebenso geht es aber auch um die vielen anderen Opfer, die oft allein gelassen werden und niemanden haben. Das ganze falsche System muss weg. Niemand darf so behandelt werden. Noch dazu bekomme ich mich immer häufiger mit Michael in die Haare, obwohl ich das gar nicht will. Doch er denkt immer, ich als seine kleine Schwester sollte nicht so viel Zeit für ihn opfern. Mir fällt es umso schwerer, rational zu denken, denn an mir geht das alles natürlich auch nicht spurlos vorbei. Ich will ihn nicht noch zusätzlich damit belasten, wenn es mir schlecht geht, sonst denkt er, es wäre seine Schuld. Aber das ist es nicht. Er kann am allerwenigsten dafür, wie man mit ihm umgeht. Aber genauso wenig kann ich das alles einfach stillschweigend akzeptieren. Seine Abwehrhaltung, die er zu meinem Schutz einnimmt, macht es oft noch viel schwerer, das alles durchzustehen. Er muss begreifen, dass ich kein kleines Kind mehr bin und sich von mir helfen lassen. Obwohl ich ihn natürlich auch verstehen kann, als er eingewiesen wurde, war ich gerade mal 19 Jahre alt, also fast noch ein Kind. Ich denke, es muss schwer für ihn sein, zu sehen, dass ich erwachsen geworden bin und gut klarkomme, obwohl mir in dieser Zeit mein großer Bruder gefehlt hat. Aber genauso schwer ist es für ihn, wenn er versucht, mich zu schützen. Das alles ist sehr widersprüchlich und für keinen von uns beiden einfach. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich auch nicht jammern will, denn ihm und so vielen anderen geht es 100-mal schlechter als mir. Uns steht oft die Geschwisterrolle im Weg. Der große Bruder ist alles in einem. Ein Freund, ein Feind, ein Held, eine Nervensäge oder ein Möbelpacker. Aber vor allem ist er ein großer Bruder. Man hasst sich, man streitet, aber trotzdem haben wir uns lieb. Und das ist das Entscheidende. Das Band, das Bruder und Schwester verbindet, ist unheimlich stark. Das Blut, das beide in sich tragen, führt uns immer wieder zusammen. Sorgt dafür, dass sie nicht vergessen, wo sie herkommen und hingehören. In der Familie können sie alle Masken fallen lassen. Sie müssen nicht stark sein, können rumalbern wie kleine Kinder, ohne dass jemand urteilt. All diese normalen Dinge, die andere mit ihrem Bruder erleben, bei denen man weiß, er wäre stolz auf einen, die hat man uns genommen, vielmehr ihm. Eltern, Geschwister und Verwandte leiden alle unter Michaels Schicksal. Jedes Fest, bei dem Michael nicht dabei sein darf, wird von uns mit einem Schatten gefeiert, der uns deutlich macht, dass er gerade fehlt. Dass er wohl gerade in seinem Zimmer von 4 Quadratmetern sitzt und ebenfalls an uns denkt. Viele Außenstehende meinen, er sei ein Geisteskranker, ein Psychopath, ein Schwerverbrecher. Aber das ist er nicht. Michael ist ein Opfer der Justiz und der Psychiatrie. Aufgrund eines Faustschlags, der ohne bleibende Schäden war, hält man ihn dort seit nunmehr 8 Jahren fest. Behauptet, er sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Doch die einzige Gefahr in diesem Fall geht von den Ärzten, Gutachtern und Richtern aus. Denn sie entscheiden willkürlich über Leben, bestimmen seinen Tag, sagen wann und was er essen oder trinken darf, soll und was er anziehen darf. Sie entscheiden so gut wie alles. Den eigenen Willen kennt er schon lange nicht mehr. Vielmehr ist dieser nichts mehr wert. Dennoch macht der Topfer weiter. Die Hoheitsrechte eines jeden Einzelnen, der eigene Wille, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und noch mehr. All dies wird missachtet, ohne schlechtes Gewissen. Doch mittlerweile bin ich schlauer und ich weiß, dass in diesem Land Menschen gefoltert und gepeinigt werden. Legalisiert durch den Paragraph 63, der es alles möglich macht, die Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Die Mauern der Psychiatrie sind hoch und dick und das aus gutem Grund. Denn dort passiert nachweislich Dinge, die niemals für die Augen und Ohren Außenstehender gedacht waren. Eine grausame, farblose Hölle, in der es nur um Kontrolle, Macht und Geld geht. Hier gibt es keine Therapie, hier herrscht Zwang den Alltag. Ich frage mich täglich, wie lange ein Mensch das aushalten kann, ohne kaputt zu gehen. Und noch viel schlimmer, wie lange kann Michael das noch aushalten? Wie viel Kraft hat ihn das alles gekostet und wie viel kostet ihn das noch? Wie viel Entwürdigung, wie viel Schikane und Willkür kann ein Mensch ertragen, bis er zerbricht? Ich bin nicht mehr bereit, das alles einfach hinzunehmen. Jetzt kämpfe ich mit und für Michael. Ich kämpfe für seine Freiheit, sein Leben und endlich für Gerechtigkeit. Dafür, dass die Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Denn sie spielen willkürlich mit Menschenleben und zerstören diese. Wieso muss man einen jungen Mann in der Blüte seines Lebens zerstören? Dafür, dass alle mitbekommen, kämpfe ich, was hinter den Mauern passiert und vor sich geht. Der Paragraph 63 stammt noch aus der Hitlerzeit. Man nennt ihn deshalb auch den Nazi-Paragraph. Ich werde so lange weiterkämpfen, wie ich eben muss. Egal, wie oft ich dabei anecke oder wie sehr ich an meine Grenzen komme. Diejenigen, die genervt sind, wissen nicht, was es heißt, um das Leben eines Angehörigen zu fürchten. Wissen nicht, welche große emotionale Belastung Michaels Schicksal auch für uns als Familie ist. Welche Mutter oder welcher Vater hört gerne, dass der eigene Sohn in einer sozialen Einrichtung aufs Übelste gepeinigt wird? Welche Schwester oder welcher Bruder weiß gern, dass der Bruder menschenunwürdig behandelt wird? Wer würde nicht versuchen, etwas daran zu ändern? Für mich ändert kein Urteil, keine Psychiatrie und kein Gutachten etwas daran, dass Michael eben mein großer Bruder ist, zu dem ich aufschaue. Ich bin stolz, einen so tollen und starken Bruder zu haben. Ich schäme mich für nichts. Manch einer hätte vielleicht schon aufgegeben, aber wenn eins ganz sicher ist, dann, dass ich immer alles in meiner Macht Stehende tun werde, um für meine Familie da zu sein. Niemand, der nicht in einer ähnlichen Situation ist oder war, kann sich auch nur annähernd vorstellen, was es bedeutet, jeden Tag, den Michael übersteht, als Erfolg anzusehen. Für mich als Schwester wird es jeden Tag schwerer, denn es wird jeden Tag mehr, was Michael ertragen muss. Und jeder Zug der Klinik wird heftiger. Nun bin ich in Freiheit, kann essen, was ich will, kann machen, was ich will. Ich darf arbeiten gehen, rauchen, duschen, Zähne putzen, wann immer ich das will. Wenn es für mich aber schon immer schlimmer und schwieriger wird, wie wird es dann für Michael sein? Er kämpft nicht nur genauso wie wir, die ihn unterstützen um seine Freiheit, sondern er muss auch jeden noch so kleinen Erfolg von unserer Seite ausbaden. Immer wenn wir etwas Positives für ihn erreichen, folgt wieder eine Sanktion. Jede Maßnahme seitens der Klinik wird schlimmer und länger. Jedes Mal wieder folgen Isolation und Fixierung. Wie stark muss Michael sein? Und vor allem, wieso wird sowas zugelassen? Jeder Richter oder Gutachter müsste dem automatisch ein Ende setzen. Aktuell wurde keine Krankheit diagnostiziert. Warum will man so willkürlich entscheiden und handeln? Diese Frage richte ich an alle, die sich für soziale, hilfsbereite und freiheitsliebende Menschen kennen. An alle, die sich permanent über Gewalt in anderen Ländern aufregen und denken, na zum Glück lebe ich in Deutschland. Nicht nur im Ausland gibt es Gewalt und Unrecht. Es geschehen Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Auch hier in Deutschland, dass ein Rechtsstaat sein sollte, geschieht unfassbares Unrecht. Weil wir es einfach nicht hören oder sehen können oder wollen. Sei es die Gewalt in den Flüchtlingslagern, über die nach 3 Tagen keiner mehr spricht. Oder der Missbrauch von Frauen, die ein Leben in Angst führen müssen, weil der Täter nach 2 Jahren wieder draußen ist. Der Machtmissbrauch in Kirchen, Krankenhäusern, Gefängnissen, staatlichen Einrichtungen und Behörden. Wer gibt uns das Recht, moralisch über andere zu urteilen, solange wir selbst solche Grausamkeiten billigend im eigenen Land in Kauf nehmen? Solange sie nur nicht uns betreffen. Michael ist eins der vielen Opfer der Psychiatrie, wegen eines unbedachten Faustschlags, eingesperrt mit Mördern und Kinderschändern auf der Suche nach einer nicht vorhandenen Krankheit. Niemand scheint dies zu interessieren. Alle schließen die Augen und denken, nie im Leben geschieht sowas in Deutschland. Und es gibt viele Michaels. Nehmen wir Holger Ziert. Er wurde in einer Anstalt zu Tode gefoltert. Seine Mutter kämpft unerbittlich für ihn, bekam sogar Recht, jedoch wurde der Mord im Fall Holger Ziert als Einzelfall abgetan. Doch er ist kein Einzelfall. Die Dunkelziffer der von Menschen, die Maßnahmen in der Psychiatrie zu Tode kamen, kann man nicht erahnen. Nennen wir Manfred Neuberger, der wegen einer Ohrfeige in der geschlossenen Psychiatrie sitzt. Niemand sorgt sich dort um seinen gesundheitlichen Zustand, nur seine Mutter, die kämpft mit aller Kraft um seine Freiheit. Es gibt noch so viele. Michael Mayer, Vanessa Berger, Sebastian von Hacht. Auch ich habe von all dem erst erfahren, als ich angefangen habe, mich intensiv damit zu beschäftigen. Was aber ist mit all denen, die vielleicht keine Angehörigen haben, die niemanden haben, der für sie kämpft, niemand, der sich an die Öffentlichkeit traut? Darf man da einfach wegsehen? Wie kann es sein, dass jeder Pilot eine psychiatrische Begutachtung braucht, aber ein Psychiater umgekehrt nicht? Psychiater haben die Macht, über Menschenleben zu entscheiden, Menschen zwangs zu behandeln und denen die Freiheit zu rauben. Ich will nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Aber ist einem Menschen auf diese Weise geholfen? Egal in welcher psychischen Verfassung sich jemand befindet, niemand heilt man mit Folter und Zwang. Ich sehe es eher als kontraproduktiv, denn das Unrecht und Leid, was dort vielen hinterfährt, hinterlässt seine Spuren. Und es hinterlässt nicht nur seelische Spuren, es verursacht sogar irreparable Schäden im Gehirn. Ebenso frage ich mich, wieso so gut wie jeder dieselbe Diagnose gestellt bekommt. Nicht alle Menschen, die in der forensischen Psychiatrie inhaftiert sind, können an einer Form der Schizophrenie leiden. Aber diese Diagnose ist eben eine der wenigen, bei der man die Neuroleptika geben darf. So stellt sich mir automatisch die nächste Frage, um was geht es denen wirklich? Die Klinik Nettegut, in der Michael untergebracht ist, ist zum Teil privatisiert. Und das ist verfassungswidrig. Denn jeder weiß, privat bedeutet gleichzeitig immer an einem finanziellen Nutzen orientiert. Und kann das zusammenpassen, wenn es um Menschen geht? Es sollte eine rein staatliche Institution sein. Niemand darf am Leid oder Krankheit eines Menschen verdienen. Denn damit ist fast vorhersehbar, dass nicht Gesundheit und Heilung an erster Stelle stehen. Geld bedeutet Macht und der Drang nach Macht und Geld kann niemals in erster Linie aufs Helfen ausgerichtet sein. Wir sprechen hier quasi von einer Firma. Firmen verkaufen Waren und oder Dienstleistungen, die sie wiederum ihren Kunden in Rechnung stellen. Können sie diesen nicht abrechnen, gehen sie bankrott. Das Prinzip ist ganz klar und sehr leicht zu verstehen. Betrachten wir die Psychiatrie als eine Firma. Was verkauft dann eine Psychiatrie? Psychiatrien können nur dann abrechnen, wenn entweder Neuroleptika, Fixierung oder Isolation im Spiel sind. Quasi eine Ware und oder eine Dienstleistung. Um hier den Fehler zu sehen, muss man nicht studiert haben. Das ist reine Logik. Aber wieso schaut dann keiner dahinter? Sind wir denn alle wirklich so blind? Die Angst, dass wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen, Michael frei zu bekommen, wird immer präsenter. Zumindest bei mir. Natürlich wird auch Michael immer ungeduldiger und versucht weiterhin, auf das Unrecht aufmerksam zu machen. Er versucht weiterhin, den Menschen die Augen zu öffnen und zu zeigen, wie mit anderen und ihm umgegangen wird. Michael war schon immer ein Mensch, der Unrecht nicht ertragen kann. Ebenso das Schicksal mancher Mitpatienten. Es lässt ihn nicht kalt, Mitpatienten zu sehen, die bereits mit Neuroleptika vollgepumpt sind, dass sie nichts mehr davon mitbekommen. Und all diejenigen tun ihm leid, die niemanden haben, der sie besuchen kommt, die niemanden haben, der ihnen Hoffnung gibt oder sich für sie einsetzt. Aber er sagt auch, sie hatten von Beginn an nie eine Chance, gegen dieses System vorzugehen. Und nun begreifen viele gar nicht, was mit ihnen geschieht. Noch hat er die Hoffnung auf sein Recht und seine Freiheit nicht aufgegeben. Aber wie lange kann ein Mensch noch hoffen? Ich bin wirklich froh, Eva Schwenk kennengelernt zu haben. Sie ist eine wunderbare Frau und versteht sich auch mit Michael sehr gut. Zu ihr hat er Vertrauen und das, obwohl sie Diplompsychologin ist. Genau die gleiche Bezeichnung hat auch sein jetziger Therapeut, Diplompsychologe Herr Seifert. Dieser hat jedoch meines Erachtens ganz klar den Beruf verfehlt. Jedes Mal, wenn ich über das alles nachdenke, bekomme ich Wut. Wut auf ein System, das menschenverachtender nicht sein könnte. Natürlich belastet mich das Ganze umso mehr, als Michael in dieses System geraten ist. Wie kann es nur sein, dass solche Behandlungen in Deutschland zugelassen sind? Dass diese Skandale noch gedeckt werden? Müssen wir nun alle Angst haben, ein falsches Wort zu sagen? Noch schlimmer aber, was ist mit den Menschen, die wirklich seelisch krank sind und Hilfe benötigen? Es gibt noch immer Menschen, die denken, alle psychisch Kranken gehören in die Gummizelle. Wie kann man das mit sich vereinbaren, alle unter einen Kamm zu scheren? Sind wir in unserem Denken wirklich so begrenzt? Fällt uns wirklich nicht auf, wie falsch das ist, wie unrealistisch? Es kann doch gar nicht sein, dass alle gleich sind. Muss jeder eine psychische Krankheit haben, der eine psychische Krankheit hat, automatisch gefährlich oder böse sein? Natürlich nicht. Sie sind anders, ja. Aber sind wir nicht alle verschieden? Unterscheidet sich nicht jeder von dem anderen? Sind wir deshalb weniger gefährlich als psychisch kranke Menschen? Oder macht uns das vielleicht sogar noch gefährlicher? Weil wir unter der Tarnung leben, gesund zu sein. Bei einem psychisch Kranken wird bei einem Verbrechen nicht genauer nachgefragt. Man ist froh, einen Sündenbock zu haben und nimmt ihn ohne großen Einwand. Aber bei uns gesunden Menschen müssen Beweise her, Ermittlungen laufen. Darf so etwas sein? Nehmen wir zum Beispiel den Fall Ulrich Kullatsch. Ein geistig schwerbehinderter Mann, der 11 Jahre lang wegen Mordes verurteilt in der Psychiatrie saß. Eine Leiche wurde nie gefunden. Sein Alibi wurde einfach von den damaligen Ermittlern ausgehebelt. Nur dank seiner Betreuerin ist es gelungen, endlich Gerechtigkeit zu bekommen. Ulrich Kullatsch ist mittlerweile freigesprochen. Doch die Jahre, die er in der Psychiatrie verbringen musste, kann ihm keiner wiedergeben. Es ist einfach so ungerecht. Er wird so oder so noch ein langer Weg für Michael sein. Er wird immer mit der Angst leben müssen, wieder dort reinzukommen. Ich mache mir ständig Sorgen, weil ich Angst habe, dass er sich aufgibt. Wie viele andere hätten schon lange aufgegeben. Momentan zeichnet er, das hilft ihm sehr. Das lässt ihn die Zeit weniger schnell vergehen. Ich hoffe, dass wir bald Erfolg haben und Michael endlich das Leben wiederbekommt. Dass wir als Familie endlich wieder komplett sind. Es ist mir noch immer unbegreiflich, dass sowas geschehen kann. Manchmal erscheinen mir die Jahre wie ein schlechter Film. Das kann doch alles nicht real sein. Aber das ist es. Es ist die traurige und bittere Wahrheit. Das alles verändert nicht nur Michael. Es verändert und bedrückt die ganze Familie. Auch ich habe mich dadurch verändert. Ich bin oft, sehr oft in mich gekehrt und nachdenklich. Aber ich bin auch schon über mich hinausgewachsen. Es gibt Momente, in denen ich dachte, no way, das ist eine Nummer zu groß für dich. Denn wenn man sich in Erinnerung ruft, gegen wen man kämpft, erscheint das aufreglos. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Immer wenn mir solche resignanten Gedanken kommen, habe ich automatisch Michael vor Augen. Wie stark und tapfer er alles aushält, wie sehr er kämpft, egal wie ausweglos es ihm erscheinen mag. Diese Gedanken lassen mich immer weiter kämpfen und nach vorne schauen. Wir werden Michael nach Hause holen, weil es richtig ist und er keine Gefahr darstellt. Er ist ein junger Mann, den man bis jetzt ein Viertel seines Lebens nicht nur gestohlen hat, sondern zerstört hat. Die furchtbaren Erinnerungen kann ihm keiner nehmen, ebenso wie ihm die verlorenen Jahre niemals einer wiedergeben kann. Aber wir können ihm helfen und beistehen, ein halbwegs normales Leben führen zu können. Und genau das tun wir, indem wir für ihn da sind und ihn nicht verurteilen. Denn wir wissen, dass Michael nicht krank oder gefährlich ist. Ich bin froh, so fantastische Menschen gefunden zu haben, die mich unterstützen und mit mir zusammen das System in Frage stellen. Ich habe Menschen kennengelernt, Freundschaften geschlossen, die auch darüber hinaus bestehen werden. Aber ebenso habe ich Hass und Neid zu spüren bekommen, was mich traurig stimmt. Gerade wenn man bedenkt, worum es geht. Ich gönne jedem seinem Erfolg, denn ich habe nichts davon, auf andere neidisch zu sein und Hass zu verbreiten. Damit schadet man vor allem der Person, für die man kämpft. Jede Geschichte ist einzigartig und verdient es, gehört zu werden. Jeder kämpft so, wie er es für richtig hält. Aber am Ende können wir nur gemeinsam etwas Grundlegendes erreichen. Denn einer allein kann vielleicht gewinnen, wird jedoch immer als Einzelfall gewertet werden. Kommen wir nochmal auf den Fall Holger Zier zurück. Seine Mutter hat nicht aufgegeben, bis die Bundesregierung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des Mordes an Holger Zier schuldig gesprochen wird. Nur taucht dieser Fall in keiner Liste auf, denn man hat behauptet, es als Einzelfall abzutun. Natürlich ist mir klar, dass jeder in erster Linie für seine Lieben kämpft. Jedoch sollte man die anderen nicht komplett vergessen. Man kann es nicht jedem recht machen, ich auch nicht, aber ich gebe mein Bestes, denen zu helfen, denen ich helfen kann. Nun sitze ich wieder hier vor einem Blatt und weiß nicht, wohin mit meinen Gedanken. Ich weiß nicht, wie ich mit all dem Unrecht, in all den Ungerechtigkeiten, die Michael und all den anderen widerfahren, umgehen soll. Das öffentliche Interesse ist von so extremer Wichtigkeit. Aber genau das herzustellen, ist mitunter eines der schwersten Dinge. Denn viele Menschen glauben noch immer, dass sowas in Deutschland nicht passiert. Schlimmer noch sind diejenigen, die sagen, ach, es wird schon seinen Grund haben, weshalb er da ist. Niemand kommt grundlos dort rein. Aber genau diese Menschen sind es auch, die nicht einmal die Dokumente oder Urteile anschauen. Sie urteilen einfach und stempeln ab. Darum ist das alles nicht möglich. Fragt man diese Leute, was sie sich unter einer geschlossenen Psychiatrie vorstellen, bekommt man entweder zögerlich, gar keine oder sehr arrogante Antworten, jedoch kristallisiert sich immer ein und dasselbe raus. Dort sind laut diesen Leuten nur Täter, die aufgrund Geisteskrankheit gefährlich sind, die morden und vergewaltigen. Nicht einer würde auf die Idee kommen, dass jemand wegen einem blauen Auge oder komplett ohne Straftat in eine geschlossene Psychiatrie landen würde. Denn damit würde er zugeben, dass irgendetwas an seiner Überzeugung nicht stimmen kann. Es verletzt mich, wenn die Menschen so über die Patienten reden hören. Und das hat es auch schon vorher getan, bevor ich angefangen habe, für Michael zu kämpfen. Es tut mir so unendlich leid, dass ich nicht schon früher mit dem Kampf begonnen habe. Vor allem aber, dass wir meinen Bruder damals nicht richtig geglaubt haben, wenn er aus der Psychiatrie erzählt. Ich selbst dachte, es seien vielleicht die Nebenwirkungen der Medikamente. Dabei weiß ich 100%, wie ehrlich er ist. Zu ehrlich, als manchmal gut für ihn zu sein scheint. Dabei ist es gut, dass er so ist. Denn wie er ist, denn all die Jahre ist er sich treu geblieben und bleibt ausnahmslos bei seiner Wahrheit. Es ist ja nicht so, als würde er sich als Heiligen hinstellen. Nein, er sagt ganz klar, was er gemacht hat und was nicht. Er verschönigt nichts. Selbst wenn etwas zu seinem Vorteil in der Akte steht, was man gegen die Klinik verwenden könnte, aber es nicht den Tatsachen entspricht, sagt er, er besteht darauf, bedingungslos bei der Wahrheit zu bleiben.
Ja, vielen Dank, Frau Peres. Sehr beeindruckend. Ja, ich habe eben gerade gesehen, dass wir jetzt noch 5 Minuten vor 10 Sekunden, also 4 Minuten und 50 Sekunden haben, so ungefähr. Ja, ich würde vorschlagen, nochmal kurz ein, zwei kurze Fragen zu dem Thema und danach würden wir nochmal da hinten an diesen runden Tischen eine Handsignierung vonstatten gehen lassen. Ja, also gibt es Fragen? Ja, also ich sehe keine. Gut, würde mir wahrscheinlich auch so gehen bei diesem erschreckenden Thema, dass man das erstmal sacken lassen muss. Ja, ich würde sagen, dass wir dann nochmal, werde ich der Frau Peres nochmal einen Schlusswort geben und danach werden wir uns an den Tischen nochmal aufhalten ein bisschen und da die Handsignierung mit dem Verkauf des Buches uns nochmal kurz beschäftigen. Ich gebe das Wort nochmal an Frau Bianca Peres und bedanke mich im Namen des Underdog Verlags und für an diesem frühen Morgen für diese zahlreichen Besucher. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Vielen Dank nochmal. Und jetzt nochmal das Wort an Frau Peres. Danke.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, dass hier überhaupt das Interesse besteht, zu hören, was gesagt werden muss. Vielleicht sind einige dabei, die hinterfragen wollen, die dahinter schauen wollen. Ich bin auch gern bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten. Wie gesagt, was ich behaupte, kann ich beweisen. Danke.
Ja, zu finden sind wir in Halle 2, D104, Underdog Verlag. Da kann man ja auch nochmal mit der Autorin sprechen. Ja, vielen Dank nochmal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.